Jetzt möchten wir die Predigt hören, möchten auf Gottes Wort hören. Ich freue mich für jeden, der da ist, der hat den Detlef heute bei uns. Herzlich willkommen, schön dich zu sehen. Ich möchte zu Beginn beten. Jesus, danke, dass wir dein Wort aufschlagen dürfen nach heute Morgen. Ich bitte, dass du uns leitest. Danke für die Gedanken heute Morgen schon. Und wo wären wir, wenn du nicht zu uns gesprochen hättest? Ich danke dir von Herzen. Mach unsere Herzen auf, lenke du die Worte. Ich möchte dich bitten, dass du geehrt und verherrlicht wirst und dass etwas für jeden dabei ist, das er mitnehmen kann in sein Leben, wo er sich nicht von mir, sondern von dir angesprochen weiß. Ich preise dich dafür. Amen. Mit uns, bevor wir in das Thema einsteigen, mit einer Eigenschaft Gottes konfrontieren, die mir in dieser Woche groß wurde. Gott ist, und meistens machen wir hinter dieses Ist einen Doppelpunkt und sagen, Gott ist Liebe, Treue, Wahrheit und so weiter. Aber ich will uns heute Morgen das groß machen, Gott ist, Punkt. Das bedeutet, dass er existiert. Und zwar lange bevor es uns gab, so immer. Und er existiert jetzt und er wird immer existieren. Sehr real. Das ist ein unheimlich tröstender Gedanke, aber auch ein erschreckender Gedanke. Eine Tatsache, die unter den Menschen heute, eigentlich schon seit es Menschen gab, sehr umstritten war. Gibt es Gott überhaupt? Oder gibt sie nicht? Der Tor sagt, wir lesen das in den Psalmen, es gibt kein Gott. Es ist kein Gott. Darf ich dich fragen, wie diese Eigenschaft Gottes diese Woche dein Leben begleitet hat oder beeinflusst hat, dass er ist, und zwar in jedem Moment. Es ist ja so, wenn wir schlafen, dann sind wir zwar auch noch, aber dann schalten wir komplett ab. Da könnte, also wie lange so einen tiefen Schlaf, da gehöre ich auch dazu, da könnte alles passieren, wir würden es nicht mitbekommen. Gott ist jeden Moment, auf jedem Punkt der Erde und im Weltall. Gott ist permanent, dauerhaft. Ja, wie hat diese Tatsache, das ist ja nur eine von vielen, dein Leben in der vergangenen Woche beeinflusst? Welche Entscheidungen hast du getroffen, wo du wusstest, Gott ist? Wie hast du dein Leben in dieser Woche geführt mit der Tatsache, Gott ist? Deine Gedankenwelt, die ja meistens nur du kennst, und natürlich Gott. Die Beurteilungen, die Gefühle, alles was in dieser Woche war. Welchen Einfluss hat die Tatsache gehabt, dass Gott ist? Glaube an Gott und Glaube an Jesus hat zuallererst auch damit zu tun, dass wir anerkennen und bekennen, er ist. Im Psalm 100, Vers 3 heißt es, erkenne, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, sein Volk und die Herde seiner Weide. In 5. Mose 4, Vers 35 bis 39, sagt Gott seinem Volk, das sogenannte Schama oder Schma Israel, Gott ist. Er ist dein Gott. Und in Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, jetzt nicht zuerst, dass er als Erlöser kommt und das tut, sondern er muss glauben, dass er ist. Und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wenn Gott nicht wäre, dann würde alles zusammenfallen. Alles, was mit dieser Welt und was mit uns zu tun hat. Sind wir dankbar, er ist. Vielleicht hat jemand von der Pascalschen Wette schon mal was gehört. Das war irgendwie so ein Disput, den er damals hatte. Und er hat Folgendes gesagt, wenn du an Gott glaubst, aber Gott existiert nicht, so verlierst du nichts. Wenn du aber nicht an Gott glaubst und Gott existiert, so wirst du in die Hölle geworfen. Deswegen ist es dumm, nicht an Gott zu glauben. Gott ist. Das ist der eine Punkt, den ich vor der Predigt heute Morgen vorne heranstellen will. ein wirklich wichtiger und tröstender, aber auch aufrüttelnder Gedanke. Kennt jemand diesen jungen Herrn? Wie heißt er? Wissen wir vielleicht gar nicht. Und wie heißt dein?
Rezo?
Okay. Kennt jemand diese Dame? Wenigstens die Julia oder so in dem Alter, die müssten Sie eigentlich kennen. Wie heißt diese junge Dame? Hey, die kennt sogar ich. Ich kenne sonst nicht viele, aber die kenne ich. Also nicht persönlich natürlich. Sie heißt Kathi Hummels. Es ist die Frau von dem Spieler Mats Hummels. Was verbinden diese zwei? Also sie sind nicht, glaube ich, nicht befreundet oder verheiratet oder so. Aber was haben sie gemeinsam? Was tun sie gemeinsam? Wie würden sie sich bezeichnen? Jetzt hör auf. Ja, und was machen die?
Beeinflussen.
Genau, jetzt hast du schon das Wort schon gesagt. Wie nennen sie sich mit einem Fachwort? Sie sind sogenannte Influencer.
Das war früher
Erkältung
und
Schnupfen. Ja, genau. Ich schreibe mit A in der Influencer. Genau, und schreibe mit Z. Was ist ein Influencer? Also das machen die beide und viele andere auch. Was ist ein Influencer? Hey, komm, wir leben im 21. Jahrhundert. Das ist heute wichtig. Also vielleicht nicht für jeden, für mich noch nicht so, aber was machen die? Genau, und wie machen sie das? Influencer heißt Beeinflusser. Wie tun sie das? Wie bilden sie Meinung? Das ist richtig, was du sagst. Gerade bei ihr zum Beispiel. Was macht sie auf dem Bild? Bitte? Ja, genau, aber nicht irgendwo, sondern wo tut sie das? Ja, bei diesem Laden. Da hat sie wohl eingekauft. Und es gibt viele, die sind ihre Fans, die nennt man Follower, und sie wollen so sein wie sie oder wie er oder viele andere, und deshalb kaufen sie die gleichen Dinge oder beschäftigen sich mit den gleichen Dingen, wie es diese Menschen tun. Also sie gewähren vor allem in sozialen Medien oder in sogenannten Blogs Einblicke in ihr Alltagsleben, was Kleidung, was Wohnungseinrichtung, Fahrzeuge, Urlaub, Ernährung, Fitness und so weiter zu tun hat. Und das ist mittlerweile ein Geschäftsmodell für Unternehmen geworden, weil Unternehmen entwickeln oder vertreiben Produkte und sie geben es den Leuten, weil sie wissen, sie haben ungeheimen Einfluss, und sie tragen es und machen das und so verkaufen sie ihre Produkte. Hey, wenn sie solche Schuhe trägt, dann denkt vielleicht die Lucia, hey, die muss ich auch kaufen. Und schon hat er diese Firma ein paar verkauft. Ihr lacht nicht so. Du hast eben andere, vielleicht ist nicht sie deine Influencerin, sondern irgendwelche andere. Viele Menschen suchen Rat bei Influencern statt bei realen Fachleuten. Das wird immer mehr so. Und welche Voraussetzungen muss man haben, um ein Influencer zu sein? Schaut sie an oder schaut ihn an? Welche Eigenschaften muss jemand haben, um jemand anders beeinflussen zu können? Genau. Er oder sie muss gut aussehen. Er muss Überredungskünste haben und einigermaßen selbstbewusst und selbstdarstellend auftreten. Und die Influencer, sie brauchen Follower. Und Follower heißt Nachfolger. Die Fans wollen so sein wie ihre Idole. Das Wort Idol kommt von dem griechischen Wort Eidolon, und Eidolon bedeutet Abgott oder Götze. Und wenn mir dieser Influencer nicht passt, dann wechsle ich einfach zu dem Nächsten. Und die Gefahr ist, dass man eine Botschaft übernimmt, nur weil sie gut aussieht, weil sie sympathisch klingt, weil sie selbstbewusst vorgetragen wird. Ob das gut oder schlecht ist ein ganz anderes Thema. Jesus war auch, wenn man so will, also bitte in Anführungszeichen, Influencer. Er trat auf, um die Menschen zu beeinflussen. Er hat sein Wort seinen Followern mitgeteilt. Er hat nicht nach dem Mainstream gesprochen, wie man heute sagt, sondern er hat in Johannes 6 gesagt, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Nochmal die Frage, was hat dich in der vergangenen Woche beeinflusst oder geprägt. Der Influencer, egal wie der aussieht, ob der jetzt auf der Plattform kommt oder in der Zeitung oder sonst wo, oder der lebendige Gott, der existiert. Zu jedem Zeitpunkt. Hattest du die Gelegenheit, dich damit mit jemand auszutauschen? Das, was dich diese Woche beschäftigt oder beeinflusst hat, hat mit dem zu tun, mit was du dich beschäftigt hast. Ganz logisch. Und es gibt Dinge, die beeinflussen uns so, dass sie uns näher zu Gott bringen, und es gibt Dinge, die beeinflussen uns so, dass sie uns weiter wegbringen. Es gibt auch ein paar belanglose, vielleicht neutrale Dinge, aber in der Regel ist es so, dass es in die eine oder andere Richtung geht. Und was wir tun und nicht tun, das prägt und verändert unser Leben. Und auch die unserer Kinder. Wenn wir euch Eltern fragen, wisst ihr, was eure Kinder beeinflusst? Sie leben mit diesen Dingen. Das ist nicht alles verkehrt. Schuh kaufen ist nicht verkehrt. Aber es gibt noch viele andere Dinge, die wirklich schwierig und gefährlich sind. Gott existiert, möge uns diese Eigenschaft die kommende Woche prägen. Jetzt können wir schon aufhören. Aber wir möchten heute Morgen einen Teil von Psalm 5 anschauen. Ich möchte euch bitten, mit mir diesen Psalm aufzuschlagen. Ich war geneigt, diesen Psalm zu überspringen, weil ein paar Dinge drin sind, die sind gar nicht so einfach. Beziehungsweise manche Passagen, aber das kann man ja nicht machen, dass das, was man schwierig, was man schwierig empfindet, jetzt überspringen wir einfach, dann wäre man auch wie so ein voller Wort, der einfach der nächste dann nimmt. Ich möchte euch diesen Psalm heute Morgen vorlesen, und ich habe mich gestern entschieden, zweimal darüber, also nicht heute alles, sondern zweimal uns mit euch Gedanken darüber zu machen. Psalm 5. Dem Vorsänger, ein Nechilot, ein Psalm von David. Nimm zu Ohren, Herr, meine Worte, wirke auf mein Seufzen, horche auf die Stimme meines Schreiens, mein König und mein Gott, denn zu dir bete ich. Klammer auf, zu dem Gott, der existiert. Früh wirst du, Herr, meine Stimme hören, früh werde ich dir mein Anliegen vorstellen und harren. Denn nicht ein Gott bist du, der an Gottlosigkeit gefallen hat, bei dir wird das Böse nicht weilen. Nicht werden die Toren bestehen vor deinen Augen. Du hast alle, die Frevel tun. Du wirst die Lügenredner vertilgen. Den Mann des Blutes und des Truges verabscheut der Herr. Ich werde in der Größe deiner Güte eingehen in dein Haus. Ich werde anbeten in deiner Furcht gegen deinen heiligen Tempel. Leite mich, Herr, in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen, ebne vor mir deinen Weg. Denn in ihrem Mund ist nichts Zuverlässiges, ihr Inneres ist Verderben, ein offenes Grab ist ihr Schlund, ihre Zunge glättet sie. Lass sie büßen, o Gott, mögen sie fallen durch ihre Pläne, stoße sie weg wegen der Menge ihrer Übertretungen, denn sie sind widerspenstig gegen dich gewesen. So werden sich freuen alle, die zu dir Zuflucht nehmen. Ewig werden sie jubeln, und du wirst sie beschirmen, und in dir werden frohlocken, die deinen Namen lieben. Denn du wirst den Gerechten segnen, Herr, mit Gunst wirst du ihn umgeben, wie mit einem Schild. Wir haben Psalm 3 angeschaut. Psalm 3 wird der Hintergrund genannt. David schreibt diesen Psalm oder dichtet ihn, als er von seinem Sohn Absalom verfolgt war. Alex hat heute Morgen schon darauf angesprochen. David sagt in diesem Psalm im ersten Teil, was die Feinde über David sagen, er bringt es zu Gott. Also die Ausgangslage. Er sagt Gott, wie er es empfindet. Was David seinem Gott sagt, das war die Reaktion. Und dann, was David erfährt, das Ergebnis. Wir haben dieses Thema gehabt, wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. In Psalm 4, das haben wir ja vor einigen Wochen gelesen, das ist ein Abendgebet. David empfindet Freude, Frieden und Sicherheit, und er ruft die Bedränger zur Gottesfurcht auf. Und auch in Psalm 5 bittet er Gott um zwei Dinge. Einmal, dass er ihn erhört und einmal, dass er ihn leitet. In Vers 2 und in Vers 9. Oder Vers 2 bis 4 und Vers 9. David leidet unter der Not seiner Feinde und er wendet sich in Ehrfurcht, so heißt es in Vers 8, an Gott, der ihn schützt wie mit einem Schild. Dieses Schild haben wir schon ein paar Mal in diesem Psalm gehabt, übrigens auch in dem Psalm 7 heute. Und David beschreibt es aber auch, Gottes Agieren gegenüber dem Gerechten und dem Gottlosen. Und er gründet sein Gebet auf die zwei markantesten Eigenschaften Gottes, die seinen Charakter widerspiegeln und ihn beschreiben. Zum einen seine Güte, seine Liebe, Barmherzigkeit, Treue, Langmut und so weiter. Und auf der anderen Seite seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, seine Wahrheit, sein Zorn und so weiter. Beides bringt er in diesem Psalm zum Ausdruck. Und es ist interessant, dass Psalm 1 bis 8 eigentlich mehr oder weniger das Gleiche sagt wie Vers 9 und 13. Mit beiden kommt er zuerst zu seinem Gott, dann beschreibt er oder sagt Gott, was er gegen den Gottlosen tun soll. Und dann gibt es den Höhepunkt, einmal in Vers 8. Das Ziel von David, er möchte anbeten im Haus des Herrn, los von den Gottlosen. Und ganz am Schluss, Gott möge doch den Gerechten schützen vor dem Gottlosen wie mit einem Schild. Und dann im Psalm 6, das war diesem Psalm von vorletzter Woche, da merkt dann David, pass auf, es gibt nicht nur Gottlosigkeit und Sünde bei den anderen, sondern auch in meinem eigenen Leben ist ziemlich viel durcheinander und verkehrt. Und auch dies, das bittet er Gott. Ich denke, wir kennen alle diesen Satz, Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Ich habe den Satz auch schon oft verwendet und da ist auch viel Wahres dran. Aber angesichts dieser Psalme, die wir gerade lesen, finde ich, müssen wir diesen Psalm etwas modifizieren. Weil es ist, stimmt nicht alles. Wir haben in diesem Psalm, um das vorwegzunehmen, drin, Gott hasst den Sünder. Für uns ein unvorstellbarer Gedanke. Aber dann da eher das nächste Mal. Gerade Sünde, Ungerechtigkeit und Not wird regelmäßig in den Psalmen beschrieben. Ja, die Psalmisten werden damit konfrontiert von innen und von außen und sie sagen es Gott und sie lernen in diesem Psalmen, wie damit umgegangen werden kann und was die Auswirkungen sind. Jetzt möchte ich euch bitten, was ist da passiert? Kurz in eure Bibel reinzuschauen, es tut mir leid, habe ich schon hier an die Wand geworfen. Wir möchten im ersten Augenblick mal durchgehen und uns anschauen, nur nennen, was dieser Psalm über Gott sagt, über sein Handeln oder über sein Wesen. Das mache ich mal kurz mit euch. In Vers 2, seht ihr das? Nimm zu Ohren, Harr, meine Worte. Dieses Harr bedeutet Yahweh und Yahweh bedeutet, ist der Bundesgott, der ich bin, der immer existiert. Im Psalm, in Vers 3 nennt ihn David mein König und mein Gott. Im Psalm 5 wird über Gott gesagt, er hat kein Gefallen am Gottlosen. In Vers 6, er hasst alle, die Frevel tun. In Vers 7 wird gesagt, dass er die Lügenredner vertilgen wird und dass er den Mann des Blutes und den Mann des Truges verabscheut. In Vers 8, Gott ist gütig, bei manchen wird vielleicht da übersetzt, Gott ist gnädig. In Vers 9, Gott ist gerecht, leite mich Herr in deiner Gerechtigkeit. In Vers 12 sucht David bei dem Gott Zuflucht, bei dem Gott der Zuflucht, seine Zuflucht. Und in Vers 13, Gott segnet den Gerechten, er umgibt ihn wie mit einem Schild. Also hier ist fast ein Großteil der Bandbreite drin, was Gott ausmacht, wie er beschrieben wird und wie er in seiner Person ist. Jetzt, was tut oder wünscht sich David hier von seinem Gott? Wer hat da was gefunden?
Dass Gott hört.
Genau, vielleicht kannst du kurz den Vers dazu sagen.
Vers 2.
Genau, bleiben wir gerade noch in diesen Versen, Vers 2 bis 4. Was kommt da noch drin, was David zu seinem Gott sagt? Was er von ihm erhofft oder was er von ihm wünscht? Also zum einen, er soll hören. Er soll aufmerken. Was noch? Er soll antworten, genau. Genau, super. Wann tut es David? In aller Früh, also morgen. Genau, er betet zu seinem Gott, Vers 2 bis 4, habe ich das mal so genannt. Dann Vers 8, was ist da Davids Wunsch? Was tut oder wünscht er sich?
Dass er in Gottes Haus eingeht.
Genau, also das Höchste war für ihn, er ist wahrscheinlich im Exil. Das Schönste für ihn wäre, zurück zum Haus des Herrn zu kommen. Das Haus gab es noch gar nicht, es gab nur die, Stiftshütte. Das war sein Höchstes. Und zwar will er dort nicht einfach nur sein, sondern er will dort in Ehrfurcht Gott anbeten. Okay? Dann was hat er für einen Wunsch in Vers 9?
Geht um Leiter und Ebenen des Weges.
Welches Weges?
Dein. Also Gottes Weg.
Genau, er will, dass Gott ihn leitet auf Gottes Weg. Hast du auch schon mal so gebetet? Und zu guter Letzt, Vers 12. Was wünscht er sich? Oder was möchte er tun? Sich bei Gott bergen, bei Gott Zuflucht nehmen, weil er ihn liebt, sagt er. Die deinen Namen lieben, und das wird bedeutet für ihn ewige Jubel und Bewahrung. Ich möchte es nur mal nennen. Und dann auch das Letzte dieser Kategorie. Wie werden die Ungerechten beschrieben? Oder was wird über sie gesagt? Habt ihr da was gefunden? Also es geht um die Verse 5 bis 7 und 10 und 11. Okay? Genau, könntest du der Vers dazu sagen?
Ja,
Vers 11, sehr gut. Okay. Okay, also sag das mal, müssen wir dann anschauen, was es noch bedeutet.
Sie werden von Gott gehasst.
Ja, Vers 6, genau. Und wer sie? Sie werden ein bisschen beschrieben. Also es ist nicht allgemein, nur in Anführungszeichen, nur die Gottlosen, sondern wie werden sie beschrieben? Bitte?
Übeltäter.
Übeltäter, bei manchen heißt es vielleicht auch?
Verspotter.
Genau, Verspotter oder?
Prahler.
Stolze Menschen. Genau. Dann Vers 10 haben wir schon gehabt. Ihr Mund ist unzuverlässig. Ihr Inneres ist verdorben, voller Bosheit. Vers 11. Der Gottlose möge von Gott schuldig gesprochen werden. Sie mögen durch ihre eigenen Pläne fallen. Genau, soweit mal. Jetzt möchten wir das auch versuchen, kurz einzuteilen. Und zwar, ich habe es mal folgendermaßen gemacht. Vers 2 bis 4 unter Vers 9. Die beschreiben Davids Umgang mit seinem Gott. Das möchten wir uns heute Morgen anschauen. Und das nächste Mal möchten wir uns schon auch Gedanken machen. Gott und die Gottlosen. Wie es in Vers 5 bis 7 und Vers 11 bis 12, muss es heißen, dort gesagt wird. Und dann Vers 8 und Vers 12 bis 13, das Vorrecht der Gerechten. Einmal, er darf in sein Haus eingehen, ihn anbeten in Ehrfurcht, und zum Schluss, er darf bei ihm Zuflucht nehmen und er wird von Gott gesegnet werden. Und alles, was wir jetzt miteinander betrachten und bewegen. Wir gehen davon aus, dass wir einen Gott haben, der existiert. Der ist. Und wir möchten uns ihm stellen und ihn bitten, dass er unser Denken und unser Handeln mit diesen Versen beeinflusst. Darf ich das Neue sagen, dass er uns influenzt und dass wir dann hinausgehen als seine Follower, als seine Nachfolger. Davids Umgang mit seinem Gott. Ich möchte gerade die ersten vier Verse nochmal lesen. Dem Vorsänger zu Nechilot, einem Psalm von David. Nechilot, das heißt, bei manchen heißt es eine Fußnote mit Flötenspiel und so weiter. Also das ist nicht ganz eindeutig, aber viele denken, dass es für diejenigen, die diese Psalm musikalisch begleitet haben, ein Hinweis war, wie sie das tun sollen. Also wir singen, sagen es auch mal, wir singen dieses Lied nach der Melodie so und so, und dann wussten die, aha, das spielen wir das. Okay? Vers 2. Nimm zu Ohren, Herr, meine Worte, merke auf mein Seufzen, horche auf die Stimme meines Schreiens, mein König und mein Gott, denn zu dir bete ich. Früh wirst du, Herr, meine Stimme hören. Früh werde ich dir mein Anliegen vorstellen und harren. Und Vers 9. Leite mich, Herr, in deiner Gerechtigkeit, um meiner Feinde willen, ebne vor mir deinen Weg. David hat den Wunsch, dass Gott auf seine Stimme hört. Und er sagt ihm, hör auf mich. Von einer Situation in einer Firma gehört, da kam ein neuer Abteilungsleiter in eine Abteilung und er hat ziemlich zu Beginn seine Agenda vorgestellt, was er vorhat, wie er denkt, wie das laufen soll. Und währenddessen kam eine Person, hat ihn unterbrochen und hat gemeint, jetzt will ich mal was sagen. Ich weiß nicht, ob sie ihn korrigieren wollte oder sie will einfach das sagen, was sie denkt oder was die Person denkt. Was war die Konsequenz? Der Mitarbeiter wurde sofort entlassen. Warum? Es ging um die Frage, wer was zu sagen hat und wer nichts zu sagen hat. Und da hat der Abteilungsleiter gleich zu Beginn ein Statement gesetzt. Das kann man gut oder schlecht finden. Ihr Lieben, wer sind wir, dass wir zu Gott sagen dürfen, Herr, hör mal auf uns. Der Gott, der schon immer existiert und der eine Größe hat, die wir nicht erahnen können, zu dem dürfen wir sagen, hör mal auf mich mit meinen Sorgen und Schwierigkeiten, mich kleiner Mensch. Ich denke immer, wenn wir in der Luft sind, wenn wir fliegen, wenn alles so relativ wird und gleich wird, wie klein sind wir? Und David sagt sogar seinem Gott, was er ganz konkret tun soll. Er sagt in Vers 11 zu den Gottlosen, lass sie es büßen, oh Gott, mögen sie fallen durch ihre Pläne. Oder wir haben es auch heute gehabt in Kapitel Psalm 7, Vers 7. Steh auf, Herr, in deinem Zorn. Mach mal endlich was. Dürfen wir so mit Gott reden? Gott lässt es sich gefallen. Das ist nicht ein Wunder an sich, dass er überhaupt auf uns hört. Bei den Römern hat man ja gesagt, der Adler frisst keine Fliegen. Sprich, die kleinen Dinge, die sind völlig unbedeutend. Nee, bei Gott ist das anders. Wir dürfen ihm sagen, und die Psalmen sind von vorne bis hinten voll, was uns bewegt. Und wir dürfen es nicht nur denken, sondern wir sollen es sagen, wir sollen es artikulieren. Welch Gnade. Ich habe diese Woche ein Buch gelesen, das heißt Prozess gegen Gott von Arthur Richter. Da wird beschrieben, was an Golgatha, also rund um Golgatha geschehen ist und eher so als Roman. Wie boshaft wir dem Schöpfer, der immer schon existiert hat und existiert, was wir ihm gemacht haben. Wir haben ihm den Prozess gemacht. Das wusste er schon immer. Und trotzdem, dennoch dürfen wir zu ihm sagen, was uns bewegt. Ist das nicht eine große Gnade, ein großes Geschenk? Es ist ein Wunder, dass Gott auf Menschen hört, die in Sünde geboren sind. Und es ist gut, wenn wir die Worte formulieren. Auch wenn du persönlich betest. Ich mache sehr viel in Gedanken und oft sind die Gedanken dann irgendwo anders. Ich dachte an die Hanna, die vor dem Eli war und Eli hat ihren Mund gesehen, wie sie gesprochen hat. Das hilft manchmal, sich zu konzentrieren und die Gedanken wirklich in Worte zu fassen. Möchte ich ermutigen dazu. Und er sagt im zweiten Teil, höre auf mein Seufzen oder höre auf mein Sinnen. Schenk Beachtung. Wie schön, dass wir das so zu Gott sagen dürfen wie David. Nimm das mit in diese Woche. Rede so mit deinem Gott. In Vers 3, höre auf mein Schreien, mein König und mein Gott, denn zu dir will ich beten. Vernimm mein Schreien. Ich muss ehrlich bekennen, ich schreie nicht so oft. Sondern mein Gebet ist oft so, ja, ziemlich sachlich. Segne Bruder X. Schwester Y. Ich dachte, mir fiel das Bild ein von einem Kind, das sich wehgetan hat und das zu der Eltern oder meistens zu der Mutter geht. Es schreit, es kann die Not gar nicht richtig sagen, aber man merkt, es ist eine große Not da. Ich glaube, dass dieses Bild hier gut trifft. Da hat man sich mit dem Kopf an den Tisch hin oder sonst irgendwo. Klar, man geht zur Mutter. Jesus will, dass wir es so machen. In Matthäus 7 heißt es, dass wir anklopfen dürfen und dann wird uns die Tür aufgemacht. Gott freut sich darüber. Ich dachte an den Mann in Lukas 11, der nachts Besuch bekam und zu seinem Nachbar ging und sagt, hast du mir nicht ein Laib Brot von meinem Gast? Und der beackert ihn so lange, bis er endlich das Brot rausgibt. Und Gott meint es in diesem Abschnitt positiv. Gott scheint Gefallen zu haben, wenn wir so beten. Warum tun wir so selten? Dadurch bringen wir unsere Abhängigkeit und Unvermögen zum Ausdruck. Jeremia hat gesagt, ich habe erkannt, Herr, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht und dass es keinem, der geht, gegeben ist, seinen Schritt zu lenken. Ich wünsche uns, dass unser Gebet das irgendwie kennzeichnet. Das ist unsere Menschen sehen um uns herum, dass wir so beten. Es bringt nichts. Also es ist nicht, dass wir jetzt viele Tränen machen müssen, um unsere vielen Tränen willen erhört zu werden. Aber dass unsere Kinder, unsere Enkel, unsere Freunde, bei dem wir beten, den Eindruck bekommen, wir meinen es wirklich ernst. Es ist schon ein Anliegen, dass Gott uns hört, weil wir machtlos sind. Und da sagt hier mein König und mein Gott, wie gut, dass dieser König immer spontan Audienz gibt. Der König leiht den Untertanen sein Ohr. Wir sind seine Diener, seine Untertanen, aber auch seine persönlichen Freunde. Wir dürfen ungestört zu ihm kommen. Jesus hat den Vorhang zerrissen, der Weg ist auf. Der Hebräerbrief sagt, wir dürfen mit Freimütigkeit hinzutreten. Welch ein Geschenk. Wir dürfen zu ihm beten. Wir singen am Schluss dieses Lied, wir haben diesen herrlichen König. Zu ihm dürfen wir gehen. Und dieser König, im Psalm 2 wird ja beschrieben, dass Gott seinen König schicken wird. Und hier wird klar, dieser König, er ist auch der Gott. Und dieser kann nicht vom Thron gestoßen werden, wie es David hier in dieser Situation geschah, als sein eigener Sohn ihn eigentlich wegfegen wollte. Nein, er ist ein persönlicher König. Und ich möchte dich ermutigen, auch in dieser Woche, wenn du betest, diese Eigenschaft dieses Königs irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Schau, dass deine Gedanken voll sind von dem, was der König getan hat und tun wird, und sag ihm das. Er freut sich drüber. Und dann das Eigentliche, das hat mich, muss ich euch ehrlich sagen, wirklich getroffen. Und zwar Vers 4. Früh wirst du, Herr, meine Stimme hören, früh werde ich dir mein Anliegen vorstellen und harren. Also quasi morgens. David sucht zuallererst Gott auf. Das hat er gelernt. All die Jahre. Und nicht erst, wenn alle menschlichen Mittel erschöpft sind. Mach es dir zur Gewohnheit. Trainier es, morgens die Nähe zu Gott zu suchen. Oder führ das weiter. Ich denke, die meisten machen das ja auch. Ich weiß, wie es ist und vielleicht nicht so stark wie manche, die auch Kinder haben. Manchmal wird man ja quasi in den Tag hineingeschleudert. Da ging das Telefon oder da sind auf einmal die Kinder da oder da gibt es Not oder wie auch immer. Man kommt ja nicht immer so planmäßig in den Tag, oder? Aber David war sicher auch viel beschäftigt. Und er hat das gemacht immer wieder. Auch Jesus hat es gemacht, früh morgens oder darf ich sagen, vor allem anderen, was kommt. Es muss nicht morgens um 3 sein. Wenn dein Tag erst um 9 anfängt, dann mach es um 7. Wenn dein Tag um 6 anfängt, dann vielleicht eher ein bisschen früher. Aber such sein Angesicht in der Frühe. Und auch, ich glaube, du darfst mir gerne widersprechen, aber ich glaube, es ist auch möglich, auch wenn man Kinder hat und wenn vieles andere ist, bevor irgendwas kommt und wenn die Tür schon klopft, zuerst den Kontakt zu Gott zu suchen. Der kann recht kurz sein. Aber ich glaube, dass es so wichtig ist, in der Frühe ihn zu suchen, seine Stimme, vielleicht auch im Stillen, zu ihm zu erheben. Frühe, also bald. Wenn du merkst, es ändert sich die Situation, mach's frühe. Nicht erst bei Bewerbungsgespräch. Nicht erst, wenn du der Zettel von deiner Klassenarbeit auf dem Tisch liegt. Nicht erst, wenn du beim Arzt drin sitzt. Sondern davor. Ich möchte das echt von ihm lernen. Und ich fand es so schön, der erste Gedanke darf morgens ruhig die Not sein. Das, was im Moment da ist. Vielleicht nimmst du auch Vers 4, die erste Zeile. Früh wirst du, Herr, mein Gebet hören, als Gebet mit für diese Woche. Bete dafür. Und ich habe das immer wieder erlebt, natürlich nicht immer, aber wie man abends dann reingeht, auch in die Nacht, das hat den Einfluss, wie wir morgens aufstehen. Spurgeon hat mal gesagt, Also ich lese zu den Psalmen ganz das Börtchen, weil da gibt es die Schatzkammer David, da kommt man ja nicht drum rum, wenn man sich damit Gedanken macht. Der hat mal gesagt, am Morgen ist die beste Zeit zum Umgang mit Gott. Eine Stunde am Morgen ist mehr wert als 2 Stunden am Abend. Während der Tau noch auf dem Grase liegt, möge die göttliche Gnade auf die Seele träufeln. Also das kann ich das Börtchen so ausdrücken. Lasst uns den Herrn den Morgen des Tages und den Morgen unseres Lebens weihen. Das Gebet sei uns der Schlüssel für den Tag und das Schloss für die Nacht. Wow. Das Morgen- und Abendgebet sei unser Morgen- und Abendstern. Und dann das Eigentliche. Und das hat mich wirklich beschämt. Was tut David dann? Dann sagt er, früh werde ich mein Anliegen vorstellen und harren, hat ihm eine andere Variante? Warten, weiter. Genau, bei mir heißt es Ausschau halten. Und zwar ist das Bild von einem Wachturm, wo jemand drauf sitzt und einfach schaut, was passiert. Im Psalm 130 heißt es, ich hoffe auf den Herrn, meine Seele hofft auf sein Wort. Meine Seele harrt den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, die Wächter auf den Morgen. In der Frühe Ausschau halten und warten. Das muss ich echt bekennen, wie oft ich das nicht getan habe. Es ist so, wie bei einem Mann, der seinen Bogen aufsetzt. Frank, du kannst mir helfen, wenn ich jetzt was falsch sage. Was macht ein Bogenschützen? Bogenschütze. Er hat seinen Bogen, er nimmt den Pfeil und legt ihn drauf. Wahrscheinlich muss er sich konzentrieren, stille sein. Und dann wird er ausrichten. Wahrscheinlich aufs Ziel. Vermute ich mal. Und dann wird er spannen. Und irgendwann wird er abfeuern. Und was tut er dann?
Abwarten.
Was heißt abwarten? Was heißt abwarten?
Wohin
trifft. Ja, das ist ja wohl das Entscheidende, oder? Also einfach so abzuschießen und irgendwie in den Wind, das ist ja Blödsinn. Ich habe das mal erlebt. Ich habe vor meiner Ausbildung 2 Jahre auf dem Golfplatz geschafft. Und da habe ich das erlebt, wie Menschen, also Spieler, die haaren auf den Ball, die schauen gar nicht, wohin geht. Es gibt ja welche dann auch, die haben, da gibt es die Autos, die Clubcars, die halten vor dem Ball, hauen drauf und fahren einfach weiter. Das gibt's dann. Also ich will wenigstens noch sehen, wo er hingeht. Das Gebet ist dieser Pfeil, den wir auf den Bogen legen. Und irgendwann werden wir dieses Gebet zum Himmel oder zu dem Ziel abfeuern. Und dann sagt David hier, und dann warte ich, bis es einschlägt. Ich warte, bis es einschlägt. Ein konkretes Gebet im Vorfeld ist gut und wichtig, dass wir auch sehen, ob das Ziel überhaupt erreicht. Jemand hat mal gesagt, möge unsere Bitt- und Dankgebete nicht ein schnell vorübergehendes Aufflammen eines erhitzten, sich überhastenden Gehirnes sein, sondern das stetige Brennen eines wohl angelegten Feuers. Es gibt auch die Gebete, die wir aus der Not abfeuern, ohne groß nachzudenken, wo es brennt. Aber ich möchte nochmal Spurgeon zitieren, das hat mich persönlich echt getroffen. Vielleicht kannst du das ein bisschen verstehen. Er sagt, vergessen wir nicht oft, harrend zu beobachten, was für ein Erfolg unser Gebet haben werde. Wir gleichen dem Kuckuck, der seine Eier legt, aber um die Jungen sich nicht kümmert. Wir streuen den Samen aus, aber sind zu faul, nach der Ernte zu sehen. Wie können wir erwarten, dass der Herr die Fenster seiner Gnade öffnen und auf uns Segen herabschütten werde, wenn wir nicht die Fenster der Erwartung öffnen und nach der verheißenden Gabe ausschauen? Wenn heilige Vorbereitung, heilige Erwartung die Hand reicht, werden wir weit herrlichere Antworten auf unsere Gebete empfangen. Das hat mich echt getroffen. Ich habe so oft erlebt, dass ich gesagt habe, ich bete für dich. Und dann ist schon das eine, dann kann es sein, du vergisst es. Aber manchmal vergisst es nicht, man tut es einmal, zweimal, mehrfach. Wie oft schauen wir, was das Gebet ausgerichtet hat? Wurde erinnert, diese Woche, als der Andreas schrieb, er hat uns ja geschrieben, dass der eine Student nach Hause ging, weil der Kopfschmerzen und so weiter, und er schreibt, wie oft hast du nachgefragt, was passiert jetzt? Und nicht als Anklage. Und jetzt haben wir erlebt, wie Gott das Gebet erhört hat. Was tun wir? Haben wir es überhaupt mitbekommen? Ich bete für dich, ist mehr als zu sagen, bitte segne Bruder X. Es beginnt mit dem praktischen Wachen. Die zweite Meile gehen, dranbleiben. Der Jesus hat es so erlebt in Gethsemane, wo ein paar seine Jünger gebeten hat, wacht mit mir, ich bete, wacht mit mir. Wir sind eingeschlafen. Ja, vielleicht sind wir Menschen so. Was ist der Grund, warum, oder vielleicht ist es vielleicht ganz anders, aber was ist der Grund, warum wir so wenig Ausschau halten mit dem, was Gott tut? Ist es die Geschäftigkeit? Ist es die Schnelllebigkeit? Ist es die Gleichgültigkeit? Interesselosigkeit? Ja, beim Gebet bitten wir Gott, er möge handeln. Und es ist interessant, dass Gott auch von dem Gebet im Kämmerlein sagt, er hört es und er sieht es. Ich möchte dich ermutigen, praktisch Ausschau halten nach dem, was Gott tut, für das du betest. Und zwar nicht als Kontrolleur. Manche denken, jetzt will der kontrollieren, was alles so geschieht, der ist einfach neugierig. Das meine ich nicht. Ich möchte dich ermutigen, Ausschau zu halten und dran zu bleiben, nicht einzuschlafen, sondern inständiger dann, wenn du siehst, das Ziel ist noch nicht erreicht, inständiger zu beten, vielleicht den zweiten Pfeil abzufeuern. Und dann aber auch, wenn er einschlägt, jubeln zu danken. So endet David diesen Psalm. Würden wir das mehr praktizieren, bräuchten wir uns über den Satz, betet unablässig, glaube ich, nicht so viel Gedanken machen. Denk an diesen Bogenschützen beim Gebet. Und dann leite mich, Herr. Ich brauche Hilfe. Orientierung, wie so ein Navi. Ich bin allein in dieser komplexen, bösartigen Welt aufgeschmissen. Und zu bitten, Herr, leite mich, das ist Demut. Jemand hat mal gesagt, auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt es einen, der die Sache regelt, und das bin ich. Immer so beten, dann können wir es auch bleiben lassen. Einer, der die Sache regelt, das ist der Gott, der existiert. Und wir möchten es ihm überlassen, wie er seinen Weg leitet. Dass er dich an die Hand nimmt, ja, leite mich. Das bedeutet, wir sind blinder, wir wissen nicht, wo es hingeht. Aber leite mich, das ist auch das Ergebnis eines Menschen, der Gott fürchtet. Leite mich, übernimm du die Leitung, nicht ich. Die Psalmen, kommt ein paar Mal vor, das machen wir jetzt nicht mehr. Dieses Gebet, leite mich, kommt nur in den Psalmen vor. Und in ganz unterschiedlichen Variationen, leite mich in deiner Wahrheit. Auf ebenem Pfad um deines Namens willen, auf dem Weg deiner Gebote, auf ewigem Weg, dein Geist soll mich leiten und so weiter. Leite mich. In deiner Gerechtigkeit, diese Eigenschaft, die Gott hat. Frei von Sünde. Um meiner Feinde willen, dass die Feinde mich nicht vom Weg abbringen, durch ihre Drohen und ihre Schmeicheleien, dass sich die Feinde nicht über den Fallsgerechten freuen können, und dass die Feinde etwas von der Macht und Herrlichkeit Gottes erleben dürfen. Und dann mach gerade deinen Weg. Niemand will Hindernisse, ich auch nicht. Schön ist es, wenn es so glatt geht. Ein Abteilungsleiter hat vor allem die Aufgabe, Probleme abzustellen. Ich habe einen gehabt. Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Ja, ist gut. Aber manchmal gibt es aber auch Probleme. David will, dass Gottes Wege vor ihm geebnet seien, sichtbar erkennbar. Und sein Weg, das kommt in dem Vers davor, sein Weg soll in sein Haus führen. Das ist für David das Größte. Der Weg in Gottes Haus, dort wo er ist. Wir müssen nächstes Mal Gedanken machen, was das bedeutet. Ja, wir sind in den Kampf gestellt, dass wir Gott immer wieder bitten, leite mich auf deinen Weg. Nicht leite mich auf meinen Weg, sondern leite mich auf deinen Weg. Wir haben schon das Lied gesungen, Herr, nun lege ich aus den Händen, was mir wert und wichtig war. Ja, mit Jesus ist der Weg nicht immer einfach, aber lohnenswert. Auch Jesu Weg von Anfang an, wir haben es am Donnerstag in der Bibelstunde gehabt, von Anfang an umkämpft, von Anfang an schwierig, von Anfang an mit Hindernissen versucht und doch zielführend, lohnend. Ich möchte schließen mit ein paar Symbolen, die kennen wir alle. Das Erste, manchmal ist es wichtig, in unserem Weg auch langsam zu tun. Es geht nicht immer Vollgas. Manchmal gibt uns Gott Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Gerade oder rechts? Manchmal geht es nur rechts. Und der eine denkt, das ist aber diskriminierend. Hoffen wir, dass wir dieses Schild nicht übersehen, das letzte hier. Und dann unten, Gottes Gebote sagen uns auch, nee, hier nicht, lass die Finger davon, fahr nicht rein. Oh, wer macht diese Schilder? 60 auf der Autobahn. Das finden wir immer ungerecht. Aber das ist schon super, oder? Freie Fahrt! Dann ist blöd, wenn du 60 fährst. Dann gib Gas. Und manchmal gibt es auch die Baustelle. Ja, so gibt Gott uns verschiedene Dinge in unser Leben. Und das ist mein Gebet, dass Gott uns leitet durch diese Schilder in unser Leben. Wie gut, dass er uns diese Schilder gibt. Es lohnt sich, drauf zu hören. Wenn du diese Schilder hier, also gerade bei 60, im dümmsten Fall blitzt vielleicht. In anderen Fällen kann es wirklich gefährlich sein. Angenommen, du siehst das Schild oben rechts nicht. Das ist schlecht. War hier schon mal jemand? Ich habe vor, dahin zu gehen. Du auch. Das ist in St. Petersburg. Ein Museum mit einem Thron. Im Thron sitzt niemand. Aber es ist schön anzusehen. Wir haben einen König, der sitzt auf dem Thron. Und der existiert. Und er gibt uns sein Wort, um uns zu beeinflussen. Um uns zu leiten. Um uns den Weg zu zeigen. Und ich möchte dich heute ermutigen, mit diesem Gott in diese Woche zu gehen. Wir wissen nicht, was in einer Stunde sein wird. Und schon gar nicht, was morgen sein wird. Wir denken, was sein wird. Aber wir dürfen in jeder Lebenslage zu ihm rufen, zu ihm schreien, zu ihm beten. Und das wollen wir früh tun. Und dann wollen wir Ausschau halten, wie er eingreift. Das macht er nicht immer gleich. Das dauert manchmal Jahre. Aber ich ermutige uns, dran zu bleiben. Und ich muss bekennen, wie oft ich da versagt habe. Wir möchten das Lied nicht mehr singen, aber möchte euch ein paar Strophen sagen, einfach mitgeben zum Schluss. Ich habe einen herrlichen König, den einzig erkenne ich an. Ich will keinen anderen auf Erden und stünde ich allein auf dem Plan. Jesus, mein Stolz, meine Ruhe. Jesus, dir jauchze ich zu. Ich habe einen herrlichen König. O Jesus, Jesus, nur du. Jesus, ich danke dir für diese Verse und danke, was David erlebt hat. Er hat zu dir geschrien und danke, dass wir kleine Menschen zu dir kommen dürfen. Das ist deine Gnade, dass du uns angenommen hast, obwohl wir in Sünde geboren waren. Danke, dass du uns den Glauben geweckt hast und hilf uns, mit diesen Gedanken in diese kommende Woche zu gehen. Einen Blick zu haben für dem, über dem, was du tust. Danke, dass wir in dir einen herrlichen König haben dürfen. Amen. Eine gesegnete Woche.